Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Seit gestern versuchen Hans-Jürgen Bartsch und der Hörsaal euch zu erklären, was Epigenetik ist und wo genau sich dieses Wissenschaftsgebiet derzeit befindet. Es ist dynamisch, wie jeder Forscher sagt, der sich gerade damit befasst. Immer wieder kommen neue Ergebnisse ans Licht. Wir haben ja gestern schon darüber berichtet und setzen das Thema jetzt noch weiter fort. Weil ich das nicht erklären kann und auch ein einzelner Wissenschaftler wohl nicht erklären kann, kommen an diesem Wochenende gleich mehrere zu Wort. Jeder hat, je nachdem, in welchem Unterbereich er tätig ist, einen anderen Blickwinkel. Und damit die einzelnen Bereiche überhaupt miteinander kommunizieren können, gibt es auch noch sowas wie Schnittstellenwissenschaftler. Eine solche Dame haben wir auch heute im Programm.
Was prägt uns mehr, Erbe oder Umwelt? Die Epigenetik lehrt uns eigentlich, dass diese Diskussion obsolet ist.
Wir haben wirklich nur eine Spitze vom Eisberg, die wir kennen und wissen.
Neugeborene eineiige Zwillinge sind epigenetisch unterschiedlich.
Die Epigenetik sitzt oben auf der DNA drauf.
Hier spiegeln sich im Grunde die Erfahrungen aus dem Mutterleib wieder.
Was die Zelle gelernt hat, kann sie auch weiter vererben.
Dann kann ich hingehen und ein beliebiges Gen ausschalten.
Natürlich sind die Gene, das bestreitet ja keiner, sind die Basis von allem und sind absolut mächtig und wichtig.
Warum werden wir, je älter wir werden, anfälliger für Krebs?
Da wirken Tausende von Genen zugleich.
Wie wichtig ist die Vererbung für die Definition der Epigenetik?
Also ein bisschen was habt ihr gestern und gerade schon dazu gehört. Epigenetik führt zu chemischen Veränderungen in der Erbsubstanz einer Zelle. Und jetzt kommt das Besondere, da das Grundgerüst der jeweiligen Nukleobase nicht verändert wird, handelt es sich auch nicht um eine Mutation. Worum dann? Um eine Modifikation. Und was macht die Epigenetik mit uns, die wir doch alle aus solchen Zellen bestehen? Wohl viel, doch das meiste verstehen wir nicht. Das heißt, auch die Wissenschaftler verstehen das noch nicht. Peter Spork ist Wissenschaftsjournalist und bringt deshalb jetzt etwas Licht in diesen Tunnel. Auch für den, der gestern von euch nicht bei uns war.
Die Epigenetik ist eine riesige, große, unglaublich boomende Wissenschaft, wo wahnsinnig viele Wissenschaftler ganz, ganz spannende Ergebnisse liefern, die aber noch sehr, sehr, sehr auf der Ebene der Grundlagenforschung sind. Was prägt uns mehr, Erbe oder Umwelt? Die Epigenetik lehrt uns eigentlich, dass diese Diskussion obsolet ist. An komplexen Merkmalen wie Intelligenz, Gesundheit, Persönlichkeit oder auch der Robustheit von Pflanzen sind immer zu 100% die Gene und zu 100% das Erbe beteiligt. Denn das Erbe und die Umwelt, sie bilden ein Produkt und keine Summe. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und deshalb ändert sich unser Blick auf diese ganze Erbe-Umwelt-Diskussion derzeit. Dank Forscher, wie sie hier sitzen, dank der Epigenetiker. Und was eben auch eine neue Komponente, die reinkommt, ist, dass zusätzlich die Vergangenheit uns prägt. Dass es eben nicht nur die aktuelle Erbe-Umwelt-Interaktion ist, sondern dass wir als Organismen im Leben, so wie wir im Hier und Jetzt sind, eine Vergangenheit haben, die vielleicht sogar über Generationen hinweg reicht. Meine Damen und Herren, sind Sie gesund? Ist eine dumme Frage. Ich weiß, wie will man sie denn beantworten? Wir sind hier in einer wissenschaftlichen Akademie. Wir müssen eigentlich erst die Frage stellen, was ist Gesundheit überhaupt? Die meisten Menschen sagen, Gesundheit ist die Abwesenheit von Krankheit. Das ist aber eine wirklich sehr vereinfachte und sicherlich falsche Definition. Denn zum Beispiel, wenn Sie einen Schnupfen haben, sind Sie krank. Aber Ihre Gesundheit sorgt dafür, dass Sie schnell wieder gesund werden. Also sonst bräuchten wir den Begriff Gesundheit ja gar nicht. Dann würde man dann einfach als Nicht-Krankheit bezeichnen. Also Gesundheit ist definitiv mehr als die Abwesenheit von Krankheit. Wie definiert die WHO Gesundheit? Sie sagt, Gesundheit ist nicht nur die Abwesenheit von Krankheit oder Gebrechlichkeit, sondern ein Zustand kompletten körperlichen, mentalen und sozialen Wohlbefindens. Hoppla. Also so wie die WHO Gesundheit definiert, das ist ein Zustand, den wir nie erreichen können. Und es ist vielleicht eins der Probleme unserer Gesellschaft, dass wir immer versuchen, einen nicht erreichbaren Zustand zu erreichen. Und die Epigenetik, und das ist aus meinen Augen einer der wichtigsten Punkte der Epigenetik überhaupt, sie definiert, dass Leben etwas anderes ist als eine Ansammlung von Zuständen. Sie lehrt uns, dass Gesundheit kein Zustand sein kann, sondern dass Gesundheit ein Prozess sein muss. Die Frage heute ist, sind wir mehr als die Summe unserer Gene? Das ist im Grunde anders gestellt die gleiche Frage. Wenn wir nur die Summe unserer Gene sind, dann leben wir in einem Zustand, Wir sind aber deutlich mehr als die Summe unserer Gene. Wir befinden uns in einem konstanten, kontinuierlichen Prozess. Leben ist im Grunde eine unentwegte biologische Entwicklung. Und das im Grunde im permanenten Zusammenspiel mit der Umwelt und das bis ins hohe Alter und vielleicht sogar über Generationsgrenzen hinweg. Und das gilt für Pflanzen, für Mikroorganismen und für Menschen. Das heißt, für unsere Gesundheit, ich habe es schon gesagt, sie ist ein Prozess und der beginnt bei unseren Großeltern und hört bei unseren Enkeln nicht auf. Vielleicht. Wir reden heute über die ganz, ganz großen Fragen. Wir reden darüber, wie werden wir, was wir sind und was prägt uns. Man kann das sehr schön sehen bei eineiigen Zwillingen. Da ist es sehr, sehr gut erforscht. Und Sie sehen auch sofort, das wissen Sie alle bei eineiigen Zwillingen, äußere Merkmale sind stark genetisch fixiert. Die sind sich nun mal äußerlich sehr ähnlich. Und natürlich sind die Gene, das bestreitet ja keiner, sind die Basis von allem und sind absolut mächtig und wichtig. Was man aber auch sieht, ist, dass sie modifiziert werden, wie wir ja schon gelernt haben. Und daraus resultieren unter Umständen unterschiedliche Anfälligkeiten für Krankheiten. Und speziell in diesen Studien wurden eineiige Zwillinge untersucht, von denen einer krank ist und eine nicht. Hier hat die eine Diabetes, die andere nicht. Hier hat die eine Brustkrebs, die andere nicht. Und man hat tatsächlich gefunden, dass es systematische epigenetische Veränderungen gibt. Die sind teilweise zufällig, teilweise sind sie aber vielleicht auch umweltbedingt und die erhöhen auch tatsächlich das Risiko für diese Krankheiten. Genetische Unterschiede, zumindest an den Genen, die relevant sind für diese Krankheiten, gibt es nicht. Die sind weitgehend genetisch identisch, diese Zwillinge. Und man weiß aus solchen Studien auch, inzwischen, damals konnte man das noch nicht, inzwischen kann man das. Neugeborene eineiige Zwillinge sind epigenetisch unterschiedlich. Und je älter eineiige Zwillinge werden und je unterschiedlicher ihre Lebensverhältnisse sind, desto größere Unterschiede sehen sie an ihren Epigenomen, also an der Gesamtheit ihrer epigenetischen Schalter und Dimmer in dem Erbgut ihrer Zellen. Wir haben also einen neuen Blick auf die Gesundheit, der sich daraus ableitet. Das Erbe, die Umwelt und die Gesundheit. Das Erbe ist natürlich unglaublich wichtig. Also der reine Text, der bloße Text der DNS. Die Erbe-Umwelt-Interaktion, wie viel wir Entspannung uns ernähren, uns bewegen und so weiter. Oder wir reden heute auch über Pflanzen, Pflanzenstress, Trockenheit, Dürre, versalzene Böden. Solche Geschichten sind für Pflanzen natürlich unheimlich wichtig. Und das ist eben die Frage der Lebensstil der Vorfahren. Das ist was Neues. Wirkt über einen Mechanismus, den man perinatale Prägung nennt, in der Zeit um die Geburt, im Mutterleib, im ersten Jahr nach der Geburt ungefähr. Entwickeln sich unsere Organe und werden massiv geprägt. Molekularbiologisch geprägt im Zuge ihrer Entwicklung und hier können Umwelteinflüsse epigenetische Modifikationen sehr gut anbringen und auch das ist eine Art von biologischer Vererbung, weil die Eltern bestimmen meistens die Umwelt ihrer Kinder und diese prägt sich ganz früh in sie ein und prägt sie mit Unterfüllung des Rest ihres Lebens. Ein ganz kurzer Blick darauf, wie heutige epigenomische Wissenschaft auch aussieht. Es gibt diese großen Epigenomprogramme, es werden Medikamente entwickelt. Dieses Gespräch zwischen Erbe und Umwelt, unsere permanente Erbe-Umwelt-Interaktion, die wird schon auf molekularer Ebene erforscht. Wissenschaftler machen zum Beispiel in dieser Studie, haben sie 3 Monate lang bei Probanden immer nur ein Bein trainiert, in so einer Art einbeinigen Ergometer. Es wurde immer nur das rechte Bein 3 Monate lang trainiert, das linke nicht. Und sie finden nach diesen 3 Monaten systematische epigenetische Unterschiede in den Muskelzellen zwischen rechtem und linkem Bein. Und das haben sie bei 30, 40 Probanden gemacht. Sozusagen das Kontrollexperiment in dem gleichen Organismus. Und wenn Sie sich das genauer angucken, dann sehen Sie, und ist so ein schönes Beispiel, wie Epigenetik funktioniert. Wir reden hier nicht von einzelnen Genen. Wir reden auch nicht von monogenetischen Merkmalen wie der Haarfarbe, also nahezu monogenischen Merkmalen wie irgendwelche Erbkrankheiten oder Haarfarbe, Augenfarben, solchen Geschichten. Wir reden von komplexen Merkmalen. Und die Trainingsfähigkeit eines Muskels ist ein komplexes Merkmal und sie wird von vielen, vielen Genen zugleich gesteuert. Und hier sind mehrere solcher Netzwerke von Genen beteiligt und werden anders reguliert plötzlich durch das Training. Und es sind genau die Sachen betroffen, die uns als Menschen interessieren, wenn wir nämlich dünn werden wollen oder wenn wir sportlich werden wollen, wenn wir als Leistungssportler trainieren wollen oder einfach nur vielleicht nicht so schnell altern wollen, all solche Sachen. Es betrifft den Zellenergiestoffwechsel im Muskel, auch im Fettgewebe, den Muskelfaseraufbau, die Kohlenhydratverbrennung. Also hier sind die Wissenschaftler jetzt dabei, zuzuschauen, zu messen, was Erbe-Umwelt-Interaktion bedeutet. Das ist natürlich sehr spannend. Und da gibt es noch viele andere Beispiele. Wenn Sie mit Menschen einen Stresstest für sozialen Stress machen, können Sie schon nach 10 Minuten epigenetische Änderungen im Blut messen. Die verschwinden natürlich wieder, wenn Sie diesen Stresstest nicht immer wieder machen. Das ist nichts Bleibendes. Aber irgendwann, so ist zumindest die Idee, das ist natürlich auch noch nicht bewiesen, irgendwann, wenn es starke Traumatisierungen sind oder sehr viel Stress ist, dann brennt sich sowas so fest in die Epigenome der Zellen ein, dass es vielleicht dauerhafte Wirkungen hat. Oder hier eine ganz neue Studie, wo tatsächlich eine Psychotherapie, wo sie einen Biomarker für den Erfolg einer Psychotherapie haben. Varianten dieses Gens sind beteiligt an dem Risiko, Panikattacken zu bekommen. Bei ungefähr der Hälfte der Patientinnen, bei denen die Psychotherapie gewirkt hat, hat sich diese Methylierung, also diese epigenetische Veränderung an diesem Gen zum Guten verändert. Und bei den Patientinnen, bei denen Psychotherapie nicht funktioniert hat, hat sich sie zum Schlechten, die epigenetische Veränderung zum Schlechten verändert. Das ist jetzt natürlich gnadenlos, wissenschaftsjournalistisch, reduktionistisch, was ich Ihnen hier alles erzähle. Und die Wissenschaft ist viel, viel komplizierter. Aber es zeigt einfach, wo die Wissenschaft hingeht. Und dass das, was wir an riesige Grundlagenforschung den Wissenschaftlern verdanken, den Epigenetikern, dass das anfängt, auch in der Praxis anzukommen und auch für uns alle relevant zu werden. Das ist in der grünen Gentechnik oder in der Pflanzenforschung natürlich auch so und in der Pharmakologie. Darüber werden wir gleich noch reden. Wir finden ganz neue Arten von Biomarkern, mit denen wir Krankheitsverläufe und Ähnliches messen können. Hier eine andere Studie, die uns zeigt, dass wir einen anderen Blick von komplexen Krankheiten haben sollten. Das wurde auch im letzten Jahr veröffentlicht, eine Nature Genetics, eine sehr, sehr aufwendige Arbeit, wo 150 Genetiker fast 300.000 Proben von 300.000 Menschen analysiert haben. Und sie waren auf der Suche nach Genvarianten, die das Wohlbefinden und andere Merkmale beeinflussen. Also das, was uns Menschen durchaus sehr relevant ist. Und so wie man früher vielleicht dachte, es gibt 1, 2, 3 Wohlbefindensgene und wenn man die geerbt hat, hat man Glück gehabt und wenn man die andere Variante geerbt hat, hat man Pech gehabt, so ist es nun mal nicht. Das ist ein hochkomplexes Merkmal, da wirken Tausende von Genen zugleich. Und Lars Bertram, der einer der Autoren dieser Studie war, hat mit 2 Kollegen einen FAZ-Artikel dankenswerterweise geschrieben und er hat selber seine Studie bewertet und er hat gesagt, die Geneffekte sind nur für einen Bruchteil der Erblichkeit vom psychologischen Wohlbefinden verantwortlich. Die Genvarianten erklären weniger als 1% der Unterschiede im Wohlbefinden der Bevölkerung. So, und jetzt möchte ich nicht das machen, was immer die meisten Menschen jetzt denken. Genetik und Epigenetik gegeneinander ausspielen. Die beiden gehören immer zusammen. Das ist ganz wichtig. Was wir hier nur sehen, ist, dass wenn wir uns mit solchen komplexen Merkmalen wie Wohlbefinden beschäftigen, dass die reine Analyse von Genvarianten zwar für die Grundlagenforschung unheimlich wichtig ist, dass aber eigentlich für uns Menschen und für die Psychologie und so eigentlich viel, viel wichtiger die Regulation der Gene ist. Jetzt komme ich noch ganz kurz zu Beispielen für die transgenerationelle Weitergabe sozusagen von Informationen, von biologischen Informationen. Sie können zum Beispiel auch messen, was passiert, wenn in dieser perinatalen Phase, in der Zeit um die Geburt, etwas schiefläuft. Wenn in der Schwangerschaft Mütter, die Schwangeren, heftigst misshandelt, missbraucht werden, wenn sie also schlimme Traumatisierung, Gewalterfahrungen erleben, dann können sie bei den Kindern, die zu der Zeit im Mutterleib waren, noch im Alter von 10 bis 19 Jahren epigenetische Veränderungen nachweisen, die an Genen, von denen man weiß, dass wenn sie auch im Gehirn ähnlich verändert werden, dass sie dann das Stressregulationssystem beeinflussen würden. Es ist auch unter Fachleuten noch hoch umstritten, ob man das einfach so sagen kann. Es ist schon erstaunlich und es gibt zum Beispiel Forscher wie Moshe Siff in Kanada, der versucht vielleicht Bluttests zu entwickeln, wo man das Suizidrisiko von Menschen vorhersagen kann aufgrund solcher epigenetischer Marker. Das ist im Grunde, was dahinter steckt. Ganz ähnliche Resultate findet man auch bei Kindern, die kurz nach der Geburt in den ersten Jahren ihres Lebens stark vernachlässigt wurden. Da finden im Grunde ähnliche Prägungen statt. Wir wissen also heute, Epigenetik prägt unsere Persönlichkeit und wir wissen auch, das ist sehr, sehr gut untersucht, Epigenetik prägt unseren Stoffwechsel. Babys, die mit einem Gewicht von 4000 Gramm oder mehr geboren werden, haben später ein doppelt so hohes Übergewichtsrisiko, weil sie sozusagen im Mutterleib schon gemästet wurden. Sie sind allerdings auch wahrscheinlich besonders oft sogenannte Happy Obese, die unter dem Übergewichtsrisiko nicht so leicht Krankheiten entwickeln, weil sie auch darauf epigenetisch besser vorbereitet worden sind. Und was man sehr schön sieht, ist, wenn Eltern extrem fettsüchtig sind, da gibt es sehr spannende Studien, die so fettsüchtig, also krankhaft fettsüchtig sind, dass man eine Magenverkleinerung oder eine Magenbypass-OP gemacht hat, dann kann man hinterher bei den Kindern Veränderungen sehen, wenn es die Mutter war und sie hat ein Kind vor der Magenbypass-OP, war mit ihm schwanger und ein anderes Kind mit dem war sie danach schwanger, dann können sie die epigenetischen Unterschiede messen an Tausenden von Genen und sie haben eine Erklärung dafür, was man in Wahrheit natürlich schon länger weiß, dass das eine Kind ein wesentlich höheres Risiko für Zivilisationskrankheiten hat als das andere. Und hier dieses Beispiel habe ich deshalb genommen, weil wir hier auch schön die Väter ins Boot holen können. Auch da kann man messen bei Vätern, hat Herr Barrés gemacht, weil die einen Magenbypass-OP gemacht bekommen haben, verändern sich vor und nach der Magenbypass-OP die Epigenetik der Spermien. Und man weiß aus Tierversuchen, dass das sich dann auch auf die nächste Generation auswirken kann. Also im Grunde muss man sagen, diese perinatale Phase, die uns so prägt, die beginnt schon 3 Monate vor der Zeugung. Weil da die Keimzellen auch epigenetisch schon geprägt werden und Informationen womöglich an die nächste Generation weitergegeben werden. So, jetzt zu der transgenerationalen Epigenetik noch ganz kurz 2 Studien, ganz neue Studien, die Ihnen zeigen, was man heute alles schon machen kann. Am Helmholtz-Zentrum in München wurden Mäuse so intensiv und stark gefüttert, dass sie einen Diabetes erworben haben. Es war kein genetisch bedingter erblicher Diabetes, sondern ein erworbener Diabetes. Und dann wurden von beiden die Eizellen, die Samenzellen, das Erbgut genommen und es wurden daraus künstlich befruchtete neue Mäuse gezeugt. Die wurden von Leihmüttern ausgetragen, die völlig normal ernährt worden sind. Das ist natürlich wichtig. Und trotzdem fand man in der nächsten Generation die epigenetisch bedingte Veranlagung zu Übergewicht und Diabetes wieder. Also ein sehr guter Hinweis, der zeigt, dass wohl über beide Arten von Keimzellen, sowohl über Eizellen als auch über Samenzellen, epigenetische Informationen weitergegeben werden. Ja, und ein anderes Beispiel einer Studie, wenn man sich mal fragt, wie ist es denn bei uns Menschen? Es ist natürlich bei uns Menschen unheimlich schwierig, also Experimente kann man sowieso nicht machen und solche Dinge zu messen. Und es gibt tatsächlich bis heute noch keinen wirklich schlüssigen Beweis, dass transgenerationelle epigenetische Vererbung bei Menschen existiert. Es gibt eine Studie, die hat sehr viel Aufmerksamkeit erregt. Das hat Elisabeth Binder vom MPI für Psychiatrie in München zusammen mit Rachel Yehuda in New York gemacht. Sie haben Überlebende des Holocaust analysiert und verglichen mit gleichaltrigen Juden, die nicht Opfer des Holocaust gewesen waren. Sie haben dort epigenetische Veränderungen gefunden an einem Gen, FKBP5-Gen, das wichtig in der Stressregulation ist und das diese Menschen besonders stressresistent gemacht hat. Also sie hatten eine hohe Resilienz. Was auch man schon länger weiß, dass Holocaust-Überlebende sehr resiliente Menschen sind. Jetzt haben sie auch noch die Kinder in diesen beiden Gruppen untersucht und sie fanden dort am gleichen Gen wieder epigenetische Unterschiede, nur diesmal liegen sie genau in die andere Richtung. Das heißt, die Kinder der Holocaust-Opfer hatten eine höhere Stressanfälligkeit. Auch das weiß man schon länger, dass Kinder von Holocaust-Opfern ein höheres Risiko haben, an psychischen Krankheiten zu erkranken. Diese Studie nur, um Ihnen zu zeigen, auf welchem Stand diese Wissenschaft im Moment ist und wieso diese Wissenschaft so unheimlich spannend ist. Hier wird Wissenschaft betrieben, die wirklich relevant ist. Unter Umständen brauchen wir sogar eine ganz neue Biologie der Vererbung. Was spannend ist, wenn wir uns überlegen, wie sehen wir denn Gesundheit, wie sehen wir denn unsere Entwicklung oder Dinge wie Persönlichkeit, dann müssen wir zuerst sehen, eben die Zeit um die Geburt ist wahnsinnig wichtig, die Zeit bis zur Pubertät ist wahnsinnig wichtig und natürlich ist der aktuelle Lebensstil sehr, sehr wichtig. Ärzte, Mediziner und auch selbst wir in unserem Alltag, wir gucken fast immer nur auf den aktuellen Lebensstil. Weil den sieht man ja vor sich. Mediziner, die einen Diabetes behandeln wollen, die versuchen ihre Patienten zu motivieren, ihren aktuellen Lebensstil zu verändern. Und man vergisst dabei, dass das den einen Menschen vielleicht viel, viel, viel schwerer fällt als den anderen. Weil sie anders geprägt sind epigenetisch. Ein ganz wichtiger Punkt. Und es kommt vielleicht in Zukunft dazu, dass vielleicht sogar eine Prägung von Generationen davor auch noch eine Rolle spielt. Das Hoffnungsvolle bei dieser Botschaft ist tatsächlich, wir reden hier von epigenetischen Prozessen, die sind potenziell reversibel, die kann man sehr wohl auch ändern. Es ist die Frage, wo setzt eine Gesellschaft an, wo setzen wir alle an, um diese Prozesse zu beeinflussen, weil vieles davon liegt nicht mehr in der Verantwortung des einzelnen Individuums, das muss man schon ganz ehrlich sagen. Ich habe Ihnen eingangs die Frage gestellt, was ist Gesundheit eigentlich? Ich möchte antworten, Gesundheit ist Widerstandskraft oder noch besser mit einem Zitat von Georges Canguilhem, das er 1943 schon in seiner Doktorarbeit geschrieben hat. Gesundheit ist die Fähigkeit, sich anzupassen. Gibt es nichts hinzuzufügen, ist wunderbar in meinen Augen die beste, bis heute schlüssigste Definition von Gesundheit. Stabile Persönlichkeit erhöht unsere Resilienz, ein gesunder Stoffwechsel senkt unser körperliches Erkrankungsrisiko. Alles zusammen ergibt sich immer aus dem Zusammenspiel aus Erbe, Umwelt und Vergangenheit. Es wird geprägt, es ist unsere Anpassungsleistung. Das heißt für die Gesellschaft, sie muss vielleicht Menschen dabei unterstützen, sich individuell gesünder zu leben, ohne dass das ein Zwang wäre. Es ist in Wahrheit eine Freiheit. Und sie müssen gezielt die Situation von zukünftigen und werdenden Eltern verbessern. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, also auch der Kinder. Und man muss Armut und soziale Ungleichheit nur bekämpfen, weil Armut und soziale Ungleichheit sind noch immer einer der wichtigsten Faktoren, wenn es um die Lebenserwartung von Menschen geht. Stephen Jones vom University College in London bringt immer das Beispiel, die Menschen in Glasgow, die leben 28 Jahre länger, wenn sie in einem reichen Viertel wohnen, als die Menschen in Glasgow, die in einem armen Viertel wohnen, statistisch gesehen.
Peter Spork über den aktuellen Stand der Epigenetik. Zum Schluss diskutiert er noch mit namhaften Wissenschaftlern darüber. Zu Gast ist Jörn Walter von der Universität des Saarlandes, Michael Wassenegger vom El Planta Institute for Plant Research in Neustadt an der Weinstraße. Er kennt sich also mit den Folgen der Epigenetik an Pflanzen aus. Susanne Müller-Knapp, die in Frankfurt und Oxford forscht, und Vanessa Lux von der Ruhr-Universität Bochum.
Lieber Walter, tut es gut, die Entwicklung in der Epigenetik derzeit zu beobachten?
Natürlich tut es gut. Es tut gut, dass das Feld mittlerweile einen hohen Stellenwert bekommen hat, nachdem es am Anfang doch als ein sehr esoterisches Feld innerhalb der Genetiker betrachtet wurde. Denn ein ordentlicher Genetiker beschäftigt sich mit einem Gen und nicht mit dem, was drauf sitzt. So einfach muss man das beschreiben. Ich war kein ordentlicher Genetiker, ich habe mich mit dem Draufgesetzten beschäftigt. Das Problem ist dabei halt immer, wir beschäftigen uns immer noch im Rahmen der Korrelationen häufig. Das heißt also, wir korrelieren bestimmte Phänotypen, bestimmte Erscheinungsformen zu bestimmten Veränderungen. Und wir wissen die kausalen Zusammenhänge nicht. Wir wissen nicht den Grund, die Ursache. Und das macht es natürlich angreifbar. Und das ist aber nicht ein Grund, sich damit nicht zu beschäftigen, sondern das ist ein Grund, sich mehr damit zu beschäftigen und zu fragen, wo sind denn wirklich die Gründe? Und vielleicht aber auch manchmal zu sagen, wo sind wir übers Ziel hinausgeschossen? Und an dem Punkt befinden wir uns, und das ist ein sehr spannender Punkt. Und was ich ganz besonders schätze an dem Feld als letzten Satz dazu ist, dass es sich so weit gestaltet. Also ich habe ganz, ganz viel Bezug zu vielen Kollegen. Es geht von der Medizin bis in die Grundlagenforschung, von der Pflanzenbiologie bis in die rote Biologie. Und man kann halt sehr vielgestaltig tätig sein. Man muss sich in viele Probleme eindenken und das liebe ich an meinem Job sehr. Das macht Spaß.
Michael Wassenegger, sind Sie denn manchmal etwas neidisch auf jene Epigenetiker und Epigenomiker oder auch Biopsychologen, die sich mit Tiermodellen oder mit den Menschen befassen und dann doch so viel mehr öffentliche Aufmerksamkeit erhalten, obwohl doch die Pflanzen die eigentlichen Meister der Epigenetik sind, denn das wissen Sie besser als ich. Pflanzen haben den größten Nutzen der Epigenetik besonders stark.
Ja, sicher. Man hat auch sehr viel entdeckt oder die ersten Arbeiten kommen aus Pflanzenforschung. Es ist nicht die Wahrnehmung, es geht da nicht um eine persönliche Eitelkeit. Es geht einfach darum, dass wir mit den Fördergeldern ganz hinten anstehen. Sobald einer was Rotes macht, wird er richtig gut gefördert mit Abermillionen Summen auf dem Sektor, als das ein Pflanzenforscher kann. Das ist also immer ein sehr schwerer Kampf und ich bin insofern darauf ein bisschen neidisch, weil wir bisher eigentlich auch ganz gute Arbeit geleistet haben, die dann nicht umgesetzt wird in irgendwelche Fördergelder, die wir bräuchten, dringend bräuchten, um mehr machen zu können.
Susanne Müller-Knapp. Frau Müller-Knapp, was treibt Sie dabei an? Geld verdienen Sie ja vermutlich oder würden Sie bei der Pharmaindustrie mehr verdienen, nehme ich an. Ist es einfach das spannende Forschungsgebiet? Ist es der Wunsch, der Menschheit zu helfen oder ist es alles irgendwie zusammen? Vielleicht ist die Frage auch irgendwie dämlich, aber glauben Sie, dass Ihre Visionen eines Tages in Erfüllung gehen?
Also natürlich ist es alles zusammen, man will irgendwie helfen, aber im Prinzip ist es hauptsächlich Spaß, Neugierde, eine These aufzustellen, die Möglichkeit haben und da sogar dafür bezahlt werden, diese These experimentell zu prüfen, die These zu verifizieren oder zu verwerfen, mit anderen Forschern zu diskutieren, neue Thesen aufzustellen und mit Leuten von vielen verschiedenen Bereichen zu interagieren, neue Sachen zu lernen und das sein ganzes Forscherleben lang. Das ist sicher ein Punkt, auch so ein bisschen eine Gefahr und eine Verantwortung, die man hat, dass man eben nicht nur im Labor rumspielt, sondern sich auch überlegt, was hat das für ein Potenzial, was ich da erforsche und welche Verantwortung sollte ich auch auf mich nehmen mit diesen Forschungsergebnissen.
Vanessa Lux. Frau Lux, Sie sind die persönlich gelebte Interdisziplinät, also mit Schnittstellen. Ist das anstrengend? Gehört man nirgends richtig dazu oder ist es genau umgekehrt?
Also ich habe mich von Anfang an immer für beide Wissenskulturen interessiert, also von Anfang meines wissenschaftlichen Lebens, und ohne die eine langweile ich mich auch schnell. Das führt dann dazu, dass ich auch das ein oder andere Projekt immer weiter begleitet habe, und das hat natürlich auch meinen beruflichen Werdegang dann entsprechend geprägt. Ich habe mich sehr früh, also sehr früh heißt in diesem Kontext sehr spät, aber sozusagen hier für Epigenetik interessiert, und das waren damals wenig Räume und Orte, an denen man dazu forschen konnte. Das Zentrum für Literatur und Kulturforschung war eines der ersten, das sozusagen auch in so einem breiteren Verständnis sich damals unter der Leitung von Sigrid Weigel mit diesen Themen beschäftigt hat, und das hat mich einfach angezogen. Und mich interessieren vor allem, also haben damals vor allem auch methodologische und epistemologische Fragen interessiert. Also was heißt das eigentlich eben für die Methoden, die man in der Genetik hat, wenn wir jetzt sozusagen auf die Epigenetik gehen? Was heißt das für unser Verständnis wie eben von Vererbung? Was heißt das? Dem konnte ich eben in diesem Forschungsprojekt damals sehr schön nachgehen. Und gleichzeitig kribbelt es mir dann irgendwann in den Händen, das passiert mir eben öfter, wieder doch sozusagen dann auch die konkreten Forschungsfragen zu stellen und empirisch experimentell zu arbeiten. Jetzt bin ich eben in der Genetic Psychology in Bochum, wo wir in der Fakultät für Psychologie einen einmaligen Lehrstuhl haben, wo wir eben epigenetische Stressforschung machen, und darf da sozusagen ja eine meiner eigentlich theoretischen Fragestellungen experimentell jetzt erforschen, nämlich das Verhältnis von Stress und sensorischer Entwicklung und möglichen epigenetischen Mechanismen, die dem zugrunde liegen. Also das ist auch schön, solche Möglichkeiten zu haben, und ich würde eher sagen, wirklich, das bereichert einfach, und man kriegt natürlich von beiden Seiten die Hoffnung und auch die Ängste mit, und das ist ja vielleicht auch dann spannend zu diskutieren.
Ja, also das zeigt einfach auch sehr deutlich, dass was etwas Besonderes an der Epigenetik ist, dass es eine unglaublich interdisziplinär angelegte Wissenschaft ist und dass Epigenetiker auch so offen sind, dass sie eben auch sich darauf einlassen. Ein bisschen, Jörn Walter, ein bisschen spiegelt sich diese Interdisziplinarität ja auch darin wider, dass es so unglaublich viele verschiedene Definitionen von Epigenetik gibt. Ich habe nur eine, mir gefällt sehr gut von Thomas Jenowein: Epigenetik ist die Weitergabe erworbener Informationen ohne Veränderung der DNA-Sequenz. Das ist einfach sehr kurz und knapp. Mich würde interessieren, was ist in Ihrer Warte die beste Definition der Epigenetik?
Oh, das ist eine schwierige Frage, und das wird eine lange Antwort werden, wenn ich die wirklich beantworten würde. Ich glaube, es gibt keine gesetzte Definition. Es gibt immer nur Definitionen, die im Kontext zu betrachten sind. Also betrachte ich sie aus dem Kontext des Phänomens, dann beschreibe ich letztendlich eine an dem Phänomen orientierte mögliche Definition der Weitergabe von Information bis runter auf die molekulare Ebene, wo ich frage, gibt es wirklich molekulare Veränderungen, die ich sehe, die ich messen kann und die ich von einem Schritt zum nächsten Schritt auch wiederfinde bzw. verändert finde. Und dementsprechend sind auch die unterschiedlichen Definitionen sehr, sehr unterschiedlich. Lange Zeit haben die Epigenetiker ja selber in ihrer Zunft über die richtige Definition gestritten. Ich glaube mittlerweile, dass es müßig ist. Ich glaube mittlerweile, dass es besser ist, wenn man immer darauf hinweist, dass man seine eigene Forschung oder seine Definition in einem gewissen Kontext definiert. Und dann ist es richtig. Und dann kann man das halt auch zurückführen. Und genauso sollte halt auch quasi jeder, der sich mit der Forschung beschäftigt, sich immer die Frage stellen, in welchem Kontext wurde diese Definition gegeben, wurde eine bestimmte Schlussfolgerung gezogen. Und dann kann ich mich fragen, ist das jetzt richtig überzogen oder ist es falsch? Eine sehr, sehr kontrovers behandelte Ebene ist zum Beispiel die, dass der Genetiker natürlich sagen würde, es muss sich alles auf den Genen abspielen, sonst rede ich nicht von Genetik, sonst rede ich von irgendeiner Form von Vererbung, Weitergabe. Wenn ich aber streng bin und sage, es muss sich auf den Genen abspielen, dann muss ich das ausklammern, was der Michael Wassenegger erforscht, nämlich die kleinen RNAs, die nachträglich zu der Genetik quasi trotzdem die Epigenetik mit beeinflussen. In den Pflanzen gibt es wieder ein Wechselspiel auf die Gene, und insofern kann man dann natürlich sagen, jetzt beziehe ich die kleinen RNAs wieder ein. Aber in der menschlichen Biologie spielen die kleinen RNAs offensichtlich eine andere Rolle. Und da muss man sich dann fragen, was bezeichnet man als Epigenetik oder nicht? Und ich bin da offen. Ich denke, der Diskurs sollte immer offen geführt werden und sollte nicht ausschließend sein. Also man sollte die Forschung nicht ausschließen, sondern man sollte versuchen, Dinge, die auch Sinn machen, mit ins Boot zu holen. So würde ich mal sagen.
Ich hätte einen kleinen Punkt dazu. Und zwar gibt es einen kleinen Streitpunkt dazwischen natürlich, wie wichtig ist die Vererbung für die Definition der Epigenetik? Also gerade in der Neuroepigenetik, also ne, wenn wir jetzt Vererbung wirklich erstmal auch so auf Zellebene betrachten, Weitergabe von einer Zelle zur anderen in der Zellteilung, das ist ja, ne, kann man sich gut drauf einigen. Aber sobald wir über Neuronen sprechen, wird das schwierig. Und wenn wir aber ähnliche Phänomene auch mit MikroRNA oder mit Methylierung und so weiter jetzt in Neuronen beobachten und die ganz wichtige Funktion möglicherweise gerade bei der Interaktion mit neuronalen Aktivität finden, betrachten, untersuchen, da ist natürlich so eine Definition, wo die Vererbung im Zentrum steht, ganz schwierig. Da sind spannende Sachen, glaube ich, die wir noch viel klären müssen.
Da würde ich sogar auch noch was anfügen. Die Definition, wo immer die Vererbung so im Fokus ist, führt ja auch zu einem riesigen Missverständnis mit der Öffentlichkeit, die immer denkt, bei Epigenetik geht es um die transgenerationelle Vererbung. Nämlich, weil wir normale Menschen unter Vererbung immer das denken, was wir unseren Kindern und Enkeln weitergeben. Aber hier geht es ja zunächst um die sogenannte mitotische Vererbung von Zellen, die sich einfach teilen im Körper, denen es dann zugrunde liegt, dass zum Beispiel frühkindlich geprägte, irgendwo in den Zellen geprägte Regungen sich zeitlebens auch von Zellteilung bis Zellteilung im Körper erhalten bleiben. Das ist auch Vererbung, hat aber nichts damit zu tun, was ich an meine Kinder über die Keimbahn, über Samen und Eizellen weitergebe. Weil das ist auch so ein Problem der Definition. Herr Wassenegger, Herr Walter hat das eben ja schon angedeutet, bei Pflanzen muss man vielleicht Epigenetik auch ganz anders definieren. Was ist denn bei der Epigenetik der Pflanzen so anders als bei den Tieren? Und warum ist das zum Beispiel für die Pflanzenzüchtung so wichtig?
Ich denke nicht, dass es so viel so anders ist, aber wir haben gerade über diese somatische Vererbung gesprochen. Ich kann in der Pflanze punktuell ein paar Zellen etwas auslösen, was von Zelle zu Zelle weitergegeben wird, aber ich kann auch über die nächste Generation die Epigenetik vererben. Und eine Pflanze muss eben mit den Bedingungen auskommen, an dem Standort, wo sie gerade ist, wie das schon erwähnt worden ist, und ich kann sie unter Stress setzen. Mache ich das einmal, geht sie hin und auf Kosten ihrer Gesundheit schaltet sie etwas um, was sie aber den Stress ertragen lässt. Das schaltet sie aber wieder ab, wenn der Stress weg ist. Es geht aber auch bei einem zweiten Stress so, dass sie vorprogrammiert ist und einen Memory-Effekt hat. Bleibt aber immer noch in dieser einen Pflanze. Jetzt gibt es aber auch die Situation, wenn Samen vom Pusteblume irgendwo hinfliegen, in eine Senke, wo es kühler ist, in der eine, die sonniger ist, dann ist es ratsam, sich dort permanent anzupassen und beispielsweise auch die Nachkommen vorzuprogrammieren, dass hier an dem Standort etwas mehr Sonne ist oder hier etwas mehr Frost hinkommt. Das können die Pflanzen machen. Das ist beim Menschen in der Form nicht nachgewiesen. Nicht eindeutig, ist aber auch wahrscheinlich viel komplexer und auch nicht so leicht zugänglich. Wir können mit dem Pflanzenmaterial aasen, will ich mal sagen. Das ist in der Forschung mit Tieren doch sehr begrenzt und die Möglichkeiten, etwas aufzuklären, sind sehr ähnlich, wohl wahr. Aber wir haben doch bessere Zugänge zu einzelnen Dingen, die in der Humangenetik beispielsweise kaum machbar sind.
Was ist jetzt der Unterschied, der den Pflanzen tatsächlich diese unglaublichen Möglichkeiten, also es ist ja wirklich faszinierend, was sie alles können. Welche Werkzeuge haben sie,
dass die Pflanzen das haben den Novomethylierungsprozess, den sie auslösen können, der auch nachweislich an dem Methylierungsmuster ist. In den somatischen Zellen eines Menschen oder eines Säugetiers ist nicht das C nur methyliert, sondern ausschließlich CG-Position, also nur ein C, wenn ein G folgt. Es gibt Zellen, die auch andere Methylierungsmuster haben. Bei Pflanzen ist es aber so, dass wenn sie einem Trigger, wie wir sagen, ausgesetzt sind, dann methylieren sie alle Cs in dieser Position und nur spezifisch in dem Bereich des Gens, was interessant ist für die Pflanze im Moment zu verändern. Das betrifft nicht das gesamte Genom. Und diese hochgradige Methylierung, die da erfolgt, hat natürlich ganz andere Konsequenzen dann auch noch, was die Chromatinstrukturen anbetrifft oder die Bindung von sogenannten Transkriptionsfaktoren, die dann eben nicht mehr binden können und Gen stumm schalten. Da ist eine ganze Palette, wie darauf reagiert werden kann. Und diese sogenannte asymmetrische Methylierung ist etwas, was man eigentlich nur aus den Pflanzen so gut untersucht kennt.
Ein Beispiel, und zwar, es gibt eine Pflanze, die lebt nur an einem Standort in einer bestimmten Gürtel in Kalifornien. Und die hat eine bestimmte Blühform, eine bestimmte Blühfarbe. Die wird wirklich extrem alt, diese Pflanze. Und jetzt ist eine Langzeitstudie gemacht worden, wo man über 20, 30 Jahre diese Pflanzen verfolgt hat an den Standorten und gesehen hat,
wie sich ihre Blühfarbe und ihre Blühform verändert hat aufgrund klimatischer Veränderungen. Die ist am gleichen Standort wirklich gewesen, diese Pflanze, und sie hat einen vollkommen anderen Phänotyp aufgewiesen nach einer gewissen Zeit. Und man ist natürlich jetzt auf der Suche nach den molekularen Mechanismen. Ich weiß nicht, ob Sie das jetzt schon gefunden haben. Vielleicht weißt du da mehr, aber ich fand dieses Beispiel faszinierend.
Relativ heikles Thema zu diskutieren, denn nehmen wir mal den Mais, die Pflanze Mais, die jeder kennt. Sie besteht zu 85% aus Transposons, aus springenden Genen. Und diese werden in Schach gehalten durch epigenetische Mechanismen. Nehme ich diese Epigenetik weg, also reversibel, dann fangen die an zu springen. Und wenn die springen, springen die irgendein Gen rein und deaktivieren das möglicherweise. Oder sie haben auch, wie wir sagen, Gain of Function. Es kommen neue Eigenschaften hinzu. Es ist aber sehr kritisch, wenn ich hingehe und die Methylierungsmuster, was wir können mit Chemikalien, wir können das aufheben. Das wird in der Medizin auffallen, in Azacitidin, hochtoxisches Zeug, eigentlich für den Menschen, aber in den Pflanzen können wir also zwingen, ihre DNA-Methylierung zu verlieren. Aber damit fangen auch diese Gene an zu springen. Und in der nächsten Generation kann ich diese Eigenschaft als neu erworbene homozygote Eigenschaft bekommen. Und es kann einen ganz neuen Phänotyp geben, der gar nichts mit der Epigenetik als solches zu tun hat, sondern der dann zu einer echten Mutation geführt hat. Und das ist eine Sache, die immer sehr schwierig zu trennen ist von rein epigenetischen Sachen. Dazu muss ich dauernd ein Genome-Sequencing und ein Epigenome-Sequencing machen.
Ja, aber hier ist die gleiche Pflanze gewesen an dem gleichen Standort. Das heißt also eine wirklich Langzeitstudie an einer standortgebundenen Pflanze. Das heißt, die hat nicht ihre Nachkommen gehabt, sondern sie hat sich selbst verändert während dieser Zeit. Und das fand ich schon faszinierendes Beispiel.
Naja, dann gehen wir mal zurück auf die ersten Jahre der gentechnisch veränderten Pflanzen. Die berühmte Petunie von Köln, die war im Gewächshaus stabil, pinkfarben, und dann ist sie ins Freiland gekommen und unter den Umweltbedingungen hat sie auf einmal weiße Flecken gekriegt, und das war auch eine epigenetische Veränderung. Das heißt, sie hat durch diese Demethylierung, beziehungsweise in dem Fall Methylierung von der Schalkonsynthase, halt eine Weißfärbung bekommen. Das waren eigentlich schon erste klassische Beispiele gewesen.
Sie versuchen ja, solche Effekte zu nutzen für die Pflanzenzüchtungsforschung und versuchen im Grunde als Gegenpol zur grünen Gentechnik, oder vielleicht auch nicht als Gegenpol oder unterstützt zur grünen Gentechnik, können Sie ja selber sagen, wie Sie das sehen, mit solchen epigenetischen Tricks, sage ich mal, neue Pflanzen, die besser zum Beispiel mit Stresssituationen umgehen, zu erzeugen. Ja, wir sind das ein vielversprechender Ansatz?
Seit der Zeit von CRISPR-Cas wird es etwas mau, weil wenn das erlaubt sein wird,
was CRISPR-Cas ist, also
das ist Genome-Editing, damit ist man in der Lage, punktgenau auch in Pflanzen Mutationen zu setzen, die sich von natürlichen Mutationen nicht unterscheiden. Und wenn das von den Regularien vom Gentechnikgesetz befreit wird, was in der Diskussion und von den Kommissionen als zu befreiend bewertet worden ist, dann kann ich hingehen und ein beliebiges Gen ausschalten oder auch eine neue Eigenschaft einbringen, nur durch das Austauschen von einer Base. Und die kann natürlich jederzeit auf natürlichem Wege passieren. Und das ist unsere sogenannte klassische Züchtung. Dann nehmen wir Radioaktivität oder Chemikalien und versuchen damit im Pflanzengenom Hunderttausende von Mutationen zu setzen und gucken nachher, welche davon besser ist. Mit dieser Genome-Editing-Methode kann ich jetzt genau hingehen und sagen, dieses Gen, ein Allergen beispielsweise, schalte ich aus. Und das war's. Und dann ist auch keine weitere Veränderung mehr im Pflanzengenom zu finden. Und von daher dürfte das die Technologie der Zukunft sein.
Aber Ihr Ansatz ist ja ein anderer. Sie versuchen mit epigenetischen Veränderungen und diesen kleinen RNAs, die Pflanzen in die richtige Richtung zu bewegen.
Ja, das sind ein Doppel.
Also es ist ja ein sehr gutes Beispiel dafür, wie die Epigenetik ein gesellschaftlich relevantes Gebiet in der Praxis bereichert.
Wir haben jetzt gemerkt, welche Möglichkeiten in der RNA liegen. Und ich kann hingehen und Pflanzen beispielsweise mit kleinen RNAs besprühen und sie so gegen Pilze zu schützen oder den Fraß durch Käfer. Das funktioniert wunderbar. Die nehmen den Fraß, diese kleinen RNAs auf, diese kleinen RNAs modifizieren die Genregulation in dem Schädling. Und möglicherweise wird gezielt gemacht, dass sie absterben. Und damit habe ich ein neues Produkt auf dem Markt, was keine Chemikalie in dem Sinn ist, keine Nebenwirkungen hat, weil es auch sequenzspezifisch arbeitet. Das sind Dinge, die wir sicherlich einsetzen, aber es geht über die Epigenetik jetzt schon wieder einen Schritt hinaus. Wenn man die reine Epigenetik nimmt, können wir auch mit der RNA zum Beispiel eine Promotorregion, eine Steuerfunktion von einem Gen abschalten und das wird auch in die nächste Generation vererbt. Aber das kann CRISPR-Cas besser.
Okay, gut. Diese RNAs, die waren ja, das muss ich jetzt noch nachfragen, weil das einige vielleicht gelesen haben, die waren ja auch sehr in der Diskussion, gab es auch Berichte, weil sie eben Signale, epigenetische Signale von Zellen zu Zellen sogar transportieren können. Und da hieß es dann auch, wer weiß, wenn ich irgendwie Pflanzen esse, dann verändern die MikroRNAs von den Pflanzen, die ich esse, auch meine Genregulation in meinen Zellen.
Es ist tatsächlich publiziert und jeder renommierte Wissenschaftler wird diese Arbeit in der Luft zerreißen, weil die ganzen Kontrollen und alles, was gemacht worden ist, niemals hätten in einer renommierten Zeitschrift publiziert werden dürfen. Wir haben mittlerweile, diese hatten wir darüber gesprochen, hunderte von Open Access Journals, die nehmen Gutachter aus welchen Gründen auch immer. Es wird ein Mist auf gut Deutsch heute publiziert, nur Sie müssen es aufnehmen, die Öffentlichkeit nimmt es auch auf und dann wird gesagt, ja, essen Sie MicroRNAs und Sie kriegen Krebs. Also das ist dann, es ist unfassbar, aber das passiert tatsächlich derzeit.
Okay.
Also, aber völlig unsolide Wissenschaft.
Also nichts glauben, was die Forscher in unseriösen Medien gucken.
Nein, nicht, das hat nichts mit Glauben zu tun, hinterfragen.
Glauben. Nachkochen und wieder beweisen.
Und nachfragen und hinterfragen, das ist okay. Wichtig.
Gut, kommen wir zu dem anderen großen Gebiet, wo die Epigenetik, also Forschung, die eine gesellschaftliche Relevanz eine hohe hat, nämlich die epigenetische Medikamentenforschung. Frau Müller-Knapp, was sind epigenetische Wirkstoffe eigentlich und inwiefern sind sie anders vielleicht als andere Wirkstoffe?
Also zurzeit gibt es erst zwei Arten von Wirkstoffen, die zugelassen sind. Es gibt sehr viele klinische Studien zurzeit an neuen epigenetischen Proteinen, also Proteine, die entweder eine epigenetische, man sagt Mark, hinzufügen oder wegnehmen oder auch Proteine, die diese Mark interpretieren, daran binden, sehen, wo sitzt die Mark, was soll es bedeuten und das dann umsetzen. Zurzeit würde ich sagen, gibt es prinzipiell eigentlich keinen Unterschied zu normalen Medikamenten, die andere Enzyme mit anderen Funktionen inhibieren. Es gibt auch noch keine Studien, ob eventuell dieser schon angesprochene vererbbare Effekt bestehen wird. Das ist zurzeit auch noch nicht so relevant, weil die Medikamente, die zurzeit erprobt werden, in der Regel in der Onkologie erprobt werden. Wie wir gehört haben, sind epigenetische Markierungen oder Marks reversibel. Ich denke, das wird dann relevant, wenn wir das so weit im Griff haben und so weit einschätzen können, dass chronische Erkrankungen therapiert werden, Entzündungserkrankungen, Morbus Crohn, Arthritis und ähnliche Erkrankungen. Aber so weit sind wir noch lange nicht.
Ich denke, ein großes Problem ist die Spezifität, die Sequenzspezifität. Das heißt, wir haben gesagt, Methylgruppen sind ein Marker dafür. Wenn wir Methylgruppen wegnehmen, dann nehmen wir sie überall weg. Und das heißt, in der Onkologie kann ich sie einsetzen, weil ich eine Krebszelle abtöten möchte. Aber wir sind eben noch weit davon entfernt, zu sagen, an diesem Gen bitte nur und nichts anderes. Und das ist das, wo wir eben mit diesen Genome-Editing-Funktionen hinkommen können. Aber es bedarf, glaube ich, noch einiger Forschungsarbeit.
Ja und nein, aber wir haben ja auch sehr viele Inhibitoren, die zum Beispiel Kinasen inhibieren, die auch nicht nur spezifisch sind. Also von daher würde ich sagen, in der Epigenetik ist die Spezifität vielleicht noch breiter als bei vielen anderen Medikamenten, aber es ist nichts Einzigartiges, was wir in der Medizin haben.
Also man spricht ja inzwischen schon auch von epigenetischen Medikamenten der neuen Generation, weil es tatsächlich gab früher Medikamente, die sehr breit, sehr unspezifisch gewirkt haben, mit denen man im Tierversuch alles Mögliche machen kann, Gedächtnis löschen sofort oder Alzheimer-Mäuse so heilen von heute auf morgen, dass 1500 Gene wieder aktivierbar sind. Aber die kann man natürlich alle bei Menschen nicht einsetzen, weil sie zu nebenwirkungsreich sind, zu unspezifisch sind. Oder Sie haben zum Beispiel jetzt diesen neuen, genau, eben JQ1, ja. Der ist ja anders.
Ja, also JQ1 ist ein Medikament, was an eines dieser Proteine bindet, was die epigenetische Mark interpretiert. Und es bindet an die eben schon angesprochenen Promotoren, also die Stellen in den Genen, die die Genregulation beeinflussen. Und im Prinzip beeinflussen sie die Expression aller Gene. Man würde also erwarten, wenn ich eine solche Substanz einsetze, dass alle Gene beeinflusst werden. Dies ist nicht der Fall. Das hat sich im Tiermodell gezeigt. Das hat sich auch mittlerweile in klinischen Studien gezeigt. Warum das genauso ist, würde ich sagen, verstehen wir noch nicht ganz. Erklärungsversuche liegen darin, dass eben außer diesen Promotorregulationen, die die Expression von Genen beeinflussen, auch noch andere regulatorische Elemente gibt, die weiter entfernt sind und die spezifischer sind. Und das Zusammenspiel dieser regulatorischen Elemente wird spezifischer durch diesen Wirkstoff JQ1 inhibiert. Das ist ein bisschen komplex vielleicht darzustellen.
Vielleicht zum Beispiel, also es gibt ja eine Reihe von klinischen Studien schon mit diesen neuen epigenetischen Wirkstoffen. Ich habe jetzt eine über Hodenkrebs gerade berichtet mit JQ1. Mhm. Haben Sie da so ein Lieblingseinsatzgebiet oder eine Lieblingsstudie, wo man das am besten erklären kann, was das Potenzial dieser Medikamente ist?
Ich denke, am einfachsten ist das ursprüngliche Modell, in dem der Effekt von JQ1 beschrieben wurde. Und zwar ist das eine genetische Mutation, in dem zwei Gene fusioniert waren. Ein Gen ist dieses Protein, an das JQ1 bindet. Und dieses Fusionsprotein wurde durch die Fusion an eine falsche Stelle im Genom gebracht. Und dadurch wurden falsche Gene exprimiert. Und da war es eigentlich sehr einleuchtend, dass dieses Molekül den Effekt haben würde. Das ist eine Krebsart, der hier in diesem Bereich entsteht. Der heißt NUT-Midline-Karzinoma und das ist eben so die erste Studie, wo zum ersten Mal ein epigenetischer Inhibitor dieser sogenannten Reader erforscht wurde und beschrieben wurde.
Die Erwartungshaltung, dass man Wirkstoffe entwickelt, die einen Zustand, der krankhaft ist, in einen gesunden überführen, also exakt revertieren können. Ich glaube, das ist eine Wunschvorstellung, die so einfach sicher nicht zu erfüllen ist. Aber was man haben kann, ist, dass man quasi die Zellen durch solche Wirkstoffe auch dazu bringt und stimuliert, ihre eigenen Regulationskräfte wieder zu entwickeln. Und was wir sehen in der Epigenetik ist, dass es doch solche intrinsischen Selbstregulationsprozesse gibt, die nur außer Rand und Band gekommen sind. Und wenn ich diesem aus dem Gleichgewicht gekommenen System einen Anfangsimpuls gebe, kann daraus auch eine Veränderung stattfinden. Das ist eine Richtung, wie man darüber nachdenken müsste. Dann ist es auch nicht so wichtig, dass ich das spezielle Gen erwische, sondern dann ist es eher wichtig, mit welcher Dosis ich reingebe und in welcher Indikation ich diesen Wirkstoff überhaupt einsetzen kann. Und da wissen wir noch zu wenig drüber. Also es ist nicht jeder Krebs, es ist nicht jede Erkrankung für jeden Wirkstoff zugänglich. Was damit was zu tun hat, ist, die Wirkstoffe im Körper metabolisiert werden müssen, aufgenommen werden müssen, an den Zielort kommen müssen. Die Zellen müssen unter bestimmten physiologischen Bedingungen sein. Alle diese Punkte sind für uns noch im Unklaren. Und dafür ist es wichtig zu wissen, wie eigentlich Zellen richtig aussehen, reingucken in die Zellen und wie sie aussehen, wenn sie krank sind und wenn der Wirkstoff drauf ist. Das ist eine ganz, ganz wichtige Forschung der Zukunft, der nahen Zukunft.
Das stimmt. Ich meine, das epigenetische Memory wird ja oft so im negativen Sinne als Beispiel benutzt. Das haben wir eben auch schon gehört. Die Ernährung der Mütter, der Väter und so weiter. Aber dieses epigenetische Memory existiert natürlich auch für den Gesundheitszustand einer Zelle. Und ich glaube, das vergessen wir oft.
Ja, im Grunde ist der dritte große Gebiet, wo die Epigenetik eine gesellschaftliche Relevanz hat, sind Fragen wie Prävention. Verändert sich unser Blick auf Prävention? Verändert sich unser Blick auf Dinge wie Persönlichkeit, Gesundheit? Da gibt es dieses bekannte Zitat von Moshe Siff, dass die Epigenetik die Brücke bildet zwischen Biologie und Soziologie. Und man kann fast sagen, die Epigenetik bewegt sich nur noch auf dieser Brücke und sie eint sozusagen auch Dinge wie Kultur, wie Biologie, wie Soziologie und lernt uns eben das Leben wieder ein bisschen besser zu lesen und dann, um nicht um die Schuldfrage zu stellen und unseren Eltern Vorwürfe zu machen oder eben auch uns bei unseren Eltern bedanken, wenn es gut gelaufen ist, weil das ist erstens der falsche Blick und zweitens geht es hier immer nur um Wahrscheinlichkeiten und es geht deshalb auch nicht um die Schuldfrage, sondern um den Blick nach vorne zu richten. Und da ist ja jetzt Vanessa Lux bei den Biopsychologen in Bochum. Finden Sie dieses Bild der Brücke denn sinnvoll? Und vor allem eben, Sie beschäftigen sich vor allem mit Stress- und Traumaforschung. Ist es dort vielleicht, also Moshe Schiff kommt ja auch aus dieser Richtung, ist es dort besonders zutreffend? Finden wir Antworten, um mal den Blick nach vorne zu wagen, wenn ich auf eine besonders stabile Eltern-Kind-Bindung zum Beispiel achte, dass davon meine Kinder zeitlebens profitieren werden, besonders resilient sein werden?
Muss ich natürlich erstmal als Psychologin antworten. Als Psychologin wissen wir vieles von diesen, ja, sozusagen Dingen, die Kindern gut tun, schon lange. Das ist nichts Neues. Es gibt viele Erkenntnisse in der Entwicklungspsychologie, in der auch pädagogischen Psychologie bis in die Pädagogik hinein, eine lange Diskussion darum. Und unterschwellig hatten wir natürlich immer diese Erbe-Umwelt-Debatte, die quasi ja schon mit in den Gründungsjahren der Psychologie mit reingelegt wurde. Und meiner Ansicht nach hat diese Zuständigkeit der Psychologie für das quasi dann nur noch ausschließlich psychische weitergegebene oder kulturell weitergegebene auch ja vielleicht an manchen Stellen einen verkürzten Blick gerade auch auf die Genetik bewirkt, gerade in der psychologischen Debatte auch um Genetik immer. Und auch vereinfachte Antworten gesucht. Ne? Also dass man mal klar wissen wollte, was sagt uns die Genetik und was ist dann für die Psychologie noch übrig. Es gibt sozusagen eine lange, lange Tradition dieser Vereinfachung und das kommt sicherlich aus dieser Frage der Zuständigkeit, die Psychologie als, ja, auch wie ich finde, heterogen, interdisziplinäre Disziplin immer mit sich selbst rumschleppte. Und aus meiner Schnittstellenposition und meinem Interesse heraus würde ich sagen, das sind auch Ängste dabei immer gewesen, die auch fachdisziplinäre Ängste begleiten, die solche Abgrenzungsbewegungen natürlich immer bedeuten. Und die Epigenetik hatte dann eine Möglichkeit ergeben, auf einmal sozusagen ja, das eigene Modell biologisch, molekularbiologisch sogar nachstellen zu können. Und ich finde, das ist auch aus der Angst eine zu große Hoffnung entstanden. Ne? Also sozusagen, wo man auch eine große Vorsicht walten lassen muss, dass man jetzt nicht sozusagen auf gleicher Vereinfachung hingeht und sagt, genau das, was wir alles aus psychologischen Prozessen beobachten können, lange erforscht haben, finden wir jetzt mit der Epigenetik sofort auf der molekularen Ebene. Also ich glaube, das sind sozusagen Sachen, wo man sich schon mal sehr vorsichtig, sehr reflektiert, wenn man an diesen Schnittstellen, an diesen Grenzen forscht, damit beschäftigen muss und was man auch in der Öffentlichkeit erklären muss. Also es gibt eben dieses psychologische Wissen und wir werden dieses psychologische Wissen nicht in der Molekularbiologie automatisch finden. Es sind zwei Erkenntnisprozesse, die auch bewusst in der Forschung, im Forschungsprozess getrennt entstehen und auch getrennt voneinander gehalten werden. Ja. Was man aber jetzt natürlich an dieser Stelle konkret sich fragen kann, gibt es Systeme, physiologische Systeme, die in sich beim Menschen in bestimmten Entwicklungsphasen Schnittstellen selber bilden? Und natürlich ist das Stresssystem ein wichtiges System, das, wie wir wissen, sowohl psychisch angesprochen wird als auch physiologisch. Und wir wissen auch, die Stresshormone sind sehr potente Hormone, sind nicht nur irgendwelche. Das heißt, wenn wir uns Vermittlungsprozesse angucken, die möglicherweise auch vielleicht gezielter in Richtung solcher epigenetischen Prägungsprozesse oder Programmierungsprozesse stattfinden, dann ist das Stresssystem aus psychologischer Sicht natürlich ein sehr, sehr großes Schlüsselsystem. Ne? Ja. Und das nicht ohne Grund hat deswegen auch unser Lehrstuhl Genetic Psychology, also der Lehrstuhlinhaber Robert Kumster, kommt aus der Stressforschung und ich glaube, das ist sozusagen auch paradigmatisch. Wenn man in diesem Bereich forscht, ist das sozusagen das System vielleicht neben dem Immunsystem. Das sind sozusagen Fragen, wo man dann eben gucken muss mit den neuen Methoden, die man hat. Okay. Der Knackpunkt bei der Sache ist, dass wir vielleicht darüber reden müssen, dass epigenetische Prozesse grundsätzlich an Vererbung beteiligt sind. Also auch an der ganz klassischen genetischen Vererbung. Remethylierung, Demethylierung, Reprogrammierungsprozesse. Also genau daran, wie kommt das zustande, dass das immer wieder funktioniert? Also allein die Aufrechterhaltung der Vererbung über die Keimbahn. Und das ist das, was sozusagen jetzt auch an sich in dieser Diskussion aus der Arbeitsgruppe von Isabel Mansouy ergeben hat. Und das, was ich sehr, sehr spannend finde. Vielleicht müssen wir auch unsere klassische Vorstellung der genetischen Weitergabe eben als eine systemische Vererbung denken. Das ist ein anderes Konzept. Das heißt nicht, dass epigenetische Mechanismen weitergegeben werden, sondern dass Epigenetik an der Aufrechterhaltung der rein genetischen Vererbung beteiligt ist. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache. Und dann denken wir auf einmal anders. Dann haben wir auch wieder anderes Verständnis der Bedeutung von Physiologie innerhalb der Vererbung, der Bedeutung der Zelle, der möglicherweise auch Weitergabe von MikroRNA über diese Zellen, die genau diese Information der richtigen Vererbung oder richtig und falsch ist ja natürlich immer in biologischen Prozessen sehr, sehr problematisch, aber sozusagen dieser Weitergabe stattfindet. Und da können natürlich auch Fehler passieren. Und warum kann nicht gerade Stress oder ein gestresstes System genau in solchen Momenten Fehler produzieren? Ja. Also das sind sozusagen Fragen, aber ich würde auch sagen, noch müssten wir vorsichtig sein und eher genauer gucken, was ist alles noch beteiligt an Vererbung insgesamt.
Zumal es eigentlich interessant ist, dass gerade bei Pflanzen, wo die transgenerationelle epigenetische Vererbung klar bewiesen ist, dass gerade da die Stressreize wohl sehr schlecht nur epigenetisch vererbt werden können.
Nein, die greifen wunderbar.
Ja.
Ja, also Stressreiz.
Aber wenn der Stressreiz weg ist, dann verschwindet sofort.
Ich sagte aber eben, kommt der Memory-Effekt. Wenn ich den Stress zweimal appliziere, ist er in der nächsten Generation noch zu finden.
Okay. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Mir hat es großen Spaß gemacht, Ihnen hoffentlich auch.
Die Veranstaltung der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften am 20. März 2017 trug den Titel »Der epigenetische Zusatz. Ist der Mensch mehr als die Summe seiner Gene?« Ja, möchte man sagen, nach so viel geballter Stoffvermittlung an diesem Wochenende. Wir sind mehr als ein einmalig festgelegter Zustand. Wir sind ein ständiger Prozess, womöglich über Generationen hinweg.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.